Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Kaffeekompass. Ganz kurz ein paar Infos. Es ist quasi der Teil 2 des Live-Podcasts bei unserer Barista-Schule. Auch hier herzlich willkommen an alle, die sich hierher gewagt haben. Tom ist auch wieder dabei, warst du vor einer halben Stunde auch schon. Ja. Wir haben bloß aufgrund der Menge der Fragen diesen Podcast in 2 Teile gefasst. Wer den ersten Teil gehört hat, weiß, dass wir hier eine super Unterstützung haben, nämlich den Jens Trierweiler, der die Fragen für uns aufnimmt und bündelt, filtert und an uns weitergibt. Hi Jens, schön, dass du da bist. Grüß dich.
Immer noch da.
Ja, genau.
Hallo. Ja, genau. Wir kommen gerade aus der Pause.
Gestärkt zurück.
Gestärkt von den Maschinen zurück. Und ich möchte tatsächlich die Reihenfolge jetzt ein bisschen durcheinander würfeln. Oh. Aufgrund der Tatsache, dass jetzt hier gerade in den letzten Minuten an den Maschinen ganz, ganz viele tolle Fragestellungen sich entwickelt haben, von denen ich einige aufgeschnappt habe. Und die möchte ich gerade nochmal an euch weitergeben. Da wurde nämlich beispielsweise einfach so die Frage gestellt, warum schmeckt mein Kaffee manchmal komisch?
Okay.
Jetzt sehe ich große Fragezeichen über den Köpfen.
Also man muss ja sagen, es gibt dazu einen Podcast. Einer der ganz frühen Podcasts war, warum schmeckt mein Kaffee plötzlich komisch? Das gibt es tatsächlich.
Ja.
Und das kann man sogar kurz nochmal zusammenfassen. Da gibt es nämlich ganz viele Faktoren.
Wir können es an der Oberfläche sehr kurz zusammenfassen.
Genau.
Aber warum er manchmal komisch schmeckt, ist auch im Endeffekt ein Grund, weshalb man es nicht ausrechnen kann, weil es einfach an so vielen verschiedenen tausenden Sachen liegen kann. Und die alten Barista-Ausbilder haben schon immer gesagt, es funktioniert eben nur mit einer Menge Erfahrung. Aber wenn ich jetzt so eine Liste machen würde, an was es liegen kann, Tom, du bist eigentlich prädestiniert dafür. Rassel, fang doch mal an, aufzuzählen, an was es liegen könnte, also, wenn der Kaffee auf einmal komisch schmeckt.
Jedem, dem das passiert, sei erstmal ganz kurz gesagt, damit er die Angst genommen bekommt, ein Espresso ist in dem Fall kein Espresso, keine Angst haben, mach noch einen. Okay, das ist erstmal ganz wichtig.
Ja.
Weil manchmal hat man kein Glück, dann kommt noch Pech dazu und dann hast du halt ein Produkt, was nicht läuft, das gibt es. Aber ich kann nicht alles aufzählen, was jetzt wichtig ist. Nur wir gehen jetzt mal los und beginnen mit der Mühle. Ich mahl einfach mal einen Kaffee rein und jede Mühle, wer eine Mühle hat zu Hause und hätte eine Waage zu Hause, kann einfach mal gucken, wie gleichmäßig seine Supermühle mahlt. Und ich meine es nicht despektierlich, aber die Mühlen, die nicht wiegen, mahlen nicht permanent und exakt dieselbe Menge. Hier gibt es relativ große Schwankungen. Das hängt einmal an der Mühle selbst, an der Laufzeit der Mühle, an dem, was in dem Totraum der Mühle drin ist, was zum Teil mitgenommen werden kann. Also allein hierüber könnte man schon wieder was Eigenes erzählen. Das hängt aber auch an der Kaffeebohnenmischung, die oben drin ist. Da kommen wir als Rösterei wieder ins Spiel. Kleine Bohnen werden mehr gemahlen, schneller gemahlen vielleicht als gröbere Bohnen. Bruchkaffee wird noch schneller dann durchgemahlen. Also es gibt ganz viele Faktoren, die alleine mal dafür verantwortlich sind. Wie viel Pulver kommt denn vom Mal zu Mal in meinen Siebträger rein, obwohl ich das ja vorher vielleicht festgelegt habe? Habe ich dann noch eine Mühle, die keine definierte Laufzeit hat, sondern die ich manuell mahle und würde es nicht wiegen? Bin ich sowieso erstmal im Niemandsland, da kommt meine Erfahrung dann wieder dazu. Ist der erste Punkt, Mahlmenge ist wahrscheinlich nicht immer konstant. Totraum habe ich angesprochen, ist ein Riesenthema. Ich gehe nur ganz, ganz grob drauf ein. Totraum heißt, es ist noch bereits gemahlenes Kaffeemehl in der Mühle drin, das nicht komplett ausgekehrt wird. Das wird beim nächsten Mal mitgenommen oder übernächsten Mal oder es verbleibt je nach Mühlenkonstruktion noch länger in der Mühle, wird älter, wird warm, wird wieder kalt etc. Das schmeckt dann anders. Kommt davon dann etwas mit rein und wir nehmen mal an, ich mahle 10 Gramm für ein Single Espresso und davon wäre 0,5 oder 1 Gramm altes aus dem Totraum mitbefördertes Produkt mit drin, sind es ja zwischen eben 5% und 10%. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied im Geschmack aus. Also das ist der nächste Punkt. Dann ist der Faktor Mensch dabei. Ich tampe als nächstes. Wie genau habe ich das getampt? Wie exakt ist das? Habe ich es gerade schief getampt? Habe ich es gelevelt? Das sind auch dann diese Sachen, wo diese Zusatzinstrumente ins Spiel kommen, wo der Michael als Barista ganz viel zu sagen kann, warum Leveln vielleicht eine gute Idee ist, warum könnte ich das mal machen, was kann ich damit eigentlich erreichen, mache ich jetzt gerade nicht, ist aber wichtig, also habe ich es gelevelt oder nicht, habe ich es getammt, habe ich es schief getammt, dann kommt die Maschine ins Spiel, ist es der erste Espresso, ganz, ganz wichtige Frage, den ich jetzt am Tag mache oder nach einer Stunde mache. Habe ich Coolflash gemacht? Habe ich es nicht gemacht? War die Brühgruppe vorher sauber? Ist das Kaffeemehl drin geblieben vom letzten Espresso? War es an der Dusche heiß? Habe ich es vorher sauber gemacht? Alles ganz wichtig zu sagen, macht es sauber, wenn ihr den Espresso gemacht habt, klopft es aus, macht alles sauber, hängt aber den Siebträger wieder ein. Ah, der nächste Punkt, lag der Siebträger irgendwo und ist vielleicht kalt, ich will dann einen Espresso damit machen, der 35 ml hat und der muss 100 Gramm Stahl mit warm machen, mit dem bisschen Wasser, weil das nicht warm war, wäre wieder ein Riesenpunkt, der das alles aus der Balance werfen kann. Und dann kommt eben mein Brühen als solches. Auch hier habe ich kein PID-gesteuertes System und vielleicht reden wir über PID ja im Anschluss nochmal, also über kein elektronisch gesteuerte Temperaturverlauf meiner Espresso-Maschine oder meines Siebträgers, sondern ein Wärmetauscher, ist dann wieder die Frage, wie ist die Temperatur des Wassers und der Brühgruppe? Ist es besonders hoch gerade? Ist es besonders niedrig gerade? Das kann ich auch alles beeinflussen mit meinem Verhalten. Und es gibt so viel mehr, was ich jetzt sagen könnte. Aber ihr merkt, jeder einzelne Punkt.
Ein paar fiese Sachen will ich noch dazu machen. Raumtemperatur.
Luftfeuchtigkeit.
Luftfeuchtigkeit. Das sind natürlich Sachen, ist der Kaffee von gestern, ist er von heute? Also man darf das nie vergessen. Wir versuchen, Ansätze zu schaffen, dass im Haushalt ein Qualitätsniveau erreicht wird, das immer besser ist als ein Vollautomat, aber niemals perfekt ist. Um das perfekt zu machen, müsste ich wirklich jeden einzelnen Shot optisch analysieren und wir würden auch an der Mühle schrauben permanent. Wir würden das eben anpassen. Das ist eigentlich nicht gewünscht. Das will keiner. Das wäre zu aufwendig, weil für einen Espresso würde ich dann immer 5 Minuten brauchen, um den zuzubereiten. Ja. Es sind unheimlich viele Sachen. Fieserweise ist es so, auch wenn es danach aussieht, ich mache das feiner, ich mache da mehr rein, weil er ein bisschen langsamer laufen muss. Es geht dann teilweise, ist es kontra. Es sind nicht einfach, es ist ein Fünfeck oder ein Sechseck, das ich hier harmonisieren muss. Es ist sehr, sehr kompliziert und ich glaube, das Einzige, wie man da weiterkommt, ist, seinen eigenen Geschmack in den Vordergrund zu stellen und dann zu gucken, wie funktioniert das, was kann ich denn da machen, ein paar Erfahrungen. Wenn es zu bitter ist, was mache ich, wenn es zu sauer ist, was mache ich, wenn es zu stark ist, was mache ich, wenn es zu schwach ist, was ich mache. Alles andere ist in dem Bereich optimale Laborbedingungen und die haben wir sehr selten. Also es kann immer mal vorkommen. Aber natürlich Wasser. Ohne Wasser, ohne Kaffeebohnen und ohne ein sauber gepflegtes System kann der beste Kaffee nicht schmecken.
Ja, und wenn ich ja ganz, ganz, ganz neu bin und da rumrudere, dann kann ich dieses ganze Thema, klickt im Podcast mal rum, wo wir haben ja alles erschlagend, Brew Ratio, dann kann ich das mal einsetzen, damit ich überhaupt eine Orientierung, ein Gerüst bekomme, wo ich mich ungefähr aufhalten möchte. Und dann gibt es aber viele volatile Faktoren.
Jetzt sind ganz viele Stichwörter gefallen, zu denen nachher noch Fragen kommen.
Ja. Wir haben noch keine ausschreiben müssen. Wir konnten so
alle. Ja, bis jetzt ging es hoffentlich.
Das war alles beantwortet. Das war super. Ja. Das war jetzt die perfekte Vorlage für die nächsten Minuten. Nämlich, das eine war auch, also da möchte ich jetzt gerade nochmal drauf zurückkommen kurz, wurde nämlich auch hier in der Pause kurz angesprochen, die Fragestellung, wenn ich wirklich einen richtig guten Kaffee trinken will, muss ich meine Bohne zwingend selber mahlen, ist das richtig?
Also richtig gut, ja, dann auf jeden Fall, das ist vielleicht eine Definitionssache des Einstiegs, ich kann das aber ganz kurz erklären, wenn ich Kaffee mahle, multipliziere ja die Oberfläche ums Gigantische. Da weißt du vielleicht mehr, wie das dann ist. Aber ich habe ja eine Oberfläche, die ist ja gigantisch viel größer wie nicht gemahlener Kaffee. Das bedeutet, hier verfliegen schon 20% der Aromen in den ersten 5 Minuten nach dem Mahlen. Das ist gigantisch.
Ja. Ja.
Unabhängig davon passiert natürlich noch was mit der Restfeuchte in dem Kaffee, sodass wir natürlich auch andere Laufzeiten bei der Extraktion haben würden. Also auf jeden Fall im Espresso-Bereich, der Espresso verzeiht ja wirklich gar nichts. Im Kaffee-Bereich ist es natürlich, ist es immer besser, wenn ich frisch mahle. Es kommt ein bisschen auf den eigenen Anspruch an. Teilweise ist für das jeweilige System gemahlener guter Kaffee besser als abgelagerter Industrie-Kaffeebohnen aus irgendwas. Aber die Frage ist ganz klar mit Ja zu beantworten. Ab einem gewissen Bereich auf jeden Fall.
Als Kaffeerösterei habe ich für vorgemahlenen Kaffee kein Verständnis.
Okay,
das kann ich ganz direkt sagen.
Okay. Nee, dann lassen wir es so stehen. Okay. Ja.
Genau, jetzt ist nächstes Stichwort, was gerade eben in eurer ersten Antwort gefallen ist, das Wort Tampen. Ja? Hätte ich nämlich auch, hat uns erreicht die Frage, was ist überhaupt Tamping?
Ja, also es ist so, dass wir in einem Espresso-Prozess eine Grundlage, also einen in den Filter gemahlenen Kaffee geben und der Mahlgrad dieses Kaffees stellt schon einen Widerstand für den Wasserdruck dar und über diesen Widerstand definiert sich die Laufgeschwindigkeit. Die größte Auswirkung auf die Laufgeschwindigkeit und die Laufgeschwindigkeit ist 1:1 verknüpft mit dem Geschmack des Kaffees. Das gilt übrigens für Vollautomaten genauso wie für Siebträger. Kommt also über die Mahlung. Der nächste Faktor, der ungefähr 20% eine Rolle spielt, ist die Füllmenge. Ja, wir wollen, also da unterscheidet sich ja unsere Philosophie etwas von den anderen. Wir wollen immer den Duschenkontakt, damit wir eben eine reproduzierbare Extraktion herbeiführen können. Aber auch da, um den Duschenkontakt zu erlangen, habe ich beim Australian Standard 2 Gramm ja. Unterschied. 10,5 zu 12,5. Das alles passt noch rein. Ich habe überall noch Duschenkontakt. So, das heißt also auch, ist ja logisch, habe ich einen fein gemahlen, habe ich relativ viel drin, umso widerstandsfähiger ist ja mein Kuchen. Es wird also noch mal langsamer laufen und je langsamer die Flow Rate ist, desto stärker wird mein Kaffee zum Schluss. Und der letzte Einfluss, also der letzte Einfluss ist, verdichte ich es da noch mal als Tampen. Ich verdichte quasi mit einem Stempel dieses ganze Konstrukt nochmal. Mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich es nur stabilisiere. Dieses Tampen hat etwas an Bedeutung verloren. Aber trotzdem könnte ich jetzt über einen besonders hohen Anpressdruck auch hier nochmal eine höhere Dichte reinbringen, die dann eben nochmal die Flowrate reduzieren würde und den Geschmack beeinflussen könnte. Und so kann ich zum Beispiel als Familie sagen, ey, ich mache das nur ganz kurz. Da läuft er ein paar Sekunden schneller durch, schmeckt er etwas leichter und irgendein anderer möchte eben bis an die Grenzen gehen und haut da sein ganzes Körpergewicht drauf. Also Tampen ist für mich eigentlich mittlerweile eher, für mich ist es mittlerweile wichtiger, eine kerngesunde Oberfläche zu bauen, über Leveln und über Tampen, das total grad ist, damit wir kein Leveling bekommen, weil Wasser ist so fies, die würden sich, wenn da ein Graben drin wäre, da würde das Wasser zu 90% über den Graben runterfließen. Wir wollen also, heutzutage ist eigentlich die Bedeutung des Tampens eher in eine gesunde Oberfläche für den Wasserangriff. Die Dusche soll sich komplett verteilen und dann können wir hier auch besonders extrahieren. Aber nochmal, wir könnten hier im kleinen Bereich auch nochmal die Kaffeequalität steuern über den Anpass.
Ja, und der Barista kann so seine Note reingeben, auch für den, der es trinken muss. Also wenn der wirklich dann sagt, ich hätte gern den Espresso von eben, der war gut, aber oder der gestern war gut, das Ganze ein bisschen kräftiger, kann der Barista hier entsprechend nochmal Gas geben. Es ist, du hast dann so dein Style, den du da mit reingeben kannst. Und es ist tatsächlich auch unterschiedlich. Alleine, wenn man die Einstellungen sieht, die bei unseren Kunden in der Gastronomie ja meistens normiert sind und unterschiedliche Baristi machen dir einen Espresso. Der schmeckt wirklich anders. Ja. Und damit hast du so eine persönliche Note. Und es ist vielleicht so, wie wenn ein weit hergeholt, aber wie ein Pianist vielleicht die Taste anschlägt, fester oder leichter. Ja. Im Endeffekt wird ein ähnliches Stück gespielt oder das Gleiche. Aber es ist schon, du hast deine persönliche Note und kannst da was reingeben. Dafür ist es schon nach wie vor noch ganz gut da. Und deshalb stellen wir, auch wenn wir für Gastronomen eine Mühle einstellen, wir stellen, wenn ich dann tampe, mache ich es tatsächlich, wenn die mich fragen, machst du leichter, fester, in der Mitte. Das ist genau der Punkt. Also du musst dir schon angucken, wer steht da in der Theke und manch einer tempt leichter. Es muss noch gehen und wenn einer es wirklich zusammendrückt, muss es auch noch gehen. Es gibt aber Grenzen. Also wenn jemand, du kannst es nicht einstellen für 1 Kilo tampen und 40 Kilo, das wird man nicht hinkriegen, aber so gesund von 6 bis 15 kommt man ganz gut hin.
Also immer noch unverzichtbar?
Ja.
Aber nicht der wichtigste Aspekt?
Nee.
Ob die nächste Begrifflichkeit ein wichtiger Aspekt ist, das müsst ihr mir jetzt erklären.
Ne? Bin gespannt.
Da bin ich nämlich, es geht um eine bestimmte Abkürzung, auch die ist vorhin schon mal gefallen und da bin ich mit vielen gemein, wenn ich euch die Frage stelle. Die wird nämlich oft gestellt. Was bedeutet eigentlich PID? Oft was? Gelesen, oft gehört.
Also ich kann dir die technische Umsetzung einer PID-Steuerung genau erklären. Was es heißt, passe ich jetzt mal, aber ich weiß, dass du in der Schule super warst.
Naja, ne, es ist so. PID ist eine, ganz kurz, PID geht es um eine Temperatursteuerung. Und PID sind drei Buchstaben, die jeweils das abkürzen. Und zwar P für proportional, I für integral und D für differential. Und eine proportionale Temperaturbetrachtung, ich sag das jetzt, das dürft ihr wahrscheinlich nicht abschreiben. Ich habe das nicht gegoogelt, das ist aus meinem Kopf. Proportional heißt einfach, es wird geguckt, Soll-Ist-Abgleich bei der Temperatur. Was muss ich liefern? Was habe ich gerade? Stimmt das überein? Die Temperatur wird nachgeregelt. Integral bedeutet einen etwas längeren Temperaturverlauf, der wird beobachtet und eine Maschine stellt auch darüber kontinuierlich über eine längere Betrachtung der Temperatur nach, was passiert. Also aus der Vergangenheit heraus betrachtet den Temperaturverlauf. Differential ist die Betrachtung in die Zukunft. Wie geht es? Also die Maschine merkt, ich werde langsam Stück für Stück wärmer und kann daraus ableiten, ich werde in Zukunft zu heiß sein und nehme jetzt schon mal raus. Wenn das jetzt alles falsch ist, Physiker und Ingenieure dürft dann noch gerne was schreiben, aber das ist erstmal die drei Systeme, die da miteinander parallel laufen. Da geht es auch um Algorithmen, die das dann beurteilen und entsprechend eine Ableitung treffen. Und wie das alles dann technisch läuft, das kann der Michael jetzt wahrscheinlich viel besser erklären als ich.
Ja, technisch ist es nichts weniger als ein Quantensprung. Weil wir im Endeffekt vorher die Wärmesteuerung mechanisch gefahren haben. Im originären Fall über einen Wärmetauscher. Und dieser Kessel, der durch den Wärmetauscher ginge, dem haben wir gesagt, heizst du mal hoch bis 1,6 Bar. Wenn du 1,6 Bar hast, machst du die Heizung aus. Und wenn sie 1,1 Bar dann drin ist im Kessel, dann fängst du an, wieder die anzumachen. Und alleine das, alleine diese Tatsache, lässt ja selbst den Laien schon wissen, dass wir hier komplette Schwankungen in der Abgabetemperatur des Wassers haben. Und zwar ganz leicht zwischen 86 und 96 Grad. Und je feiner der Kaffee ist, den wir verkosten, je mehr Profil er hat, desto empfindlicher wird er auf den Temperaturbereich. Wir freuen uns ja schon über die Kaffeemaschinen, die wir im Zehntelbereich Grad genau einstellen können. Und insofern sind wir bei einer Präsistatsteuer, bei einer präsistatischen Steuerung immer so ein bisschen auf die Erfahrung angewiesen. Wir müssen dann oftmals auch einen weggießen, weil der jetzt gerade überhitzt ist. Und mit der Einführung des PID-Systems, das quasi die Abgabetemperatur sekündlich überwacht, sind wir viel, viel stabiler und können dann auch tatsächlich unseren Teil dazu beitragen, dass teure Kaffees auch als Specialty Coffees in die Tasse kommen. Also das ist für uns quasi schon, wer es nicht komplett als Einsteiger irgendwie total festgefahren ist, das ist unser Ansatz hier. Wir verkaufen, sagen wir mal, zu 90% PID-Maschinen. Wenn man sogar weiß, dass diese PID-Technologie eigentlich in der Herstellung gar nicht teurer ist als die Wärmetauscher-Technologie, beziehungsweise als die Präsistat-gesteuerte Technologie, dann ist es eine Frage der Zeit, es gibt dann nur noch PID-Steuerung. Wie schön ist es denn, wenn der Kaffee im Sommer etwas zu heiß ist und ich drücke dann drauf und gehe 2 Grad runter, während ich beim Präsistat quasi im Bereich Try and Fail die Maschine aufbauen müsste und müsste über einen Schraubenzieher das Ding steuern. Also das ist einfach das ist die Errungenschaft und ich würde sagen, man ist sie eingekehrt in vor 15 Jahren vielleicht in den Haushaltsbereich, vor 20 Jahren in den Gastrobereich. Und es sollte eigentlich jeder haben.
Ja, weil diese Hysterese, also die Temperaturschwankung, die war viel zu groß oder ist viel zu groß bei den Wärmetauschern. Aber jetzt muss man noch mal ganz kurz sagen, es gibt ja auch Wärmetauscher-PIDs mittlerweile.
Ja.
Und daran sieht man einfach, es ist super sinnvoll. Ich kann ein System, was kein Multiboiler-Aufwand bedeutet, auch dann für Wartung und so weiter, davon haben wir ja vorhin schon mal gesprochen im vorigen Teil des Podcastes. Da ist es so, auch ein Wärmetauscher mit einem Boiler kann heute super PID gesteuert werden. Ich bin viel, viel konstanter, weil eben diese Amplituden ganz klein ausfallen und damit eine Präzision einkehrt. Und die hilft mir einfach wieder, sind wir wieder bei dem vorhin, warum schmeckt der Kaffee manchmal komisch? Das kann ich damit in einem ganz guten Bereich eliminieren, dass er nicht immer wieder komisch schmeckt, sondern dass die Maschine sauberer arbeitet. Und für uns als Rösterei, wir rösten klassisch, wir sind keine Third-Wave-Rösterei, sondern eine zweite Welle-Rösterei, ist die Temperaturkontrolle darüber hinaus super wichtig, weil wir eben mit den ätherischen Ölen, die wir im Kaffee drin haben, den wir dunkler rösten, dann den nicht zu heiß gebrüht haben wollen. Wir wollen keine Bitterstoffe da rein haben und so weiter. Da ist eine Temperaturkontrolle für uns super wichtig. Und früher ging es nur darüber, dass wir gesagt haben zu den Technikern, dreh den Dampf runter. Und wir haben dann immer so ein bisschen gekämpft mit dem, der noch schäumen will und uns, die den Geschmack haben wollten. Und das ist heute viel leichter zu kontrollieren. Bei Multiboiler sowieso. Ne?
Jetzt sind wir ja mitten schon im Bereich der Parameter, die einen Geschmack beeinflussen können. Ja. Dazu passen quasi gerade auch noch eine Frage, die ich hier auch noch auf dem Zettel stehen habe, nämlich wie viel Bar muss eine Siebträgermaschine haben?
Pumpendruck.
Pumpendruck.
Ja, oder, wie viel Bar Pumpendruck? Ja. Der Klassiker. 15 Bar, Michael.
Also es ist so, mit 15, ja genau. Nee, also es, nur damit man mal weiß, wie lange wir das schon machen. 15 Bar Pumpendruck war früher der Marketingwert von den Vollautomaten und dann hat Nespresso gesagt, dann machen wir doch mal 18 Bar rein und hat dann Kaffeemaschinen mit 18 Bar Pumpendruck verkauft. Mit 18 Bar würde natürlich niemals ein Kaffee laufen. Also das heißt, es ist eine Vibrationspumpe, die könnte dann maximal 15 Bar oder 18 Bar, bringt uns beim Kaffee aber nichts. Und tatsächlich ist es so, dass wir in den 80er Jahren mit Aufkommen oder mit dem Durchsetzen der Rotationspumpe hat man sich so ein bisschen auf 9 Bar geeinigt.
Ja.
Ja, das war früher anders. Wir hatten früher Druckverläufe über gespannte Federn. Mhm. Und, aber man hat sich so auf 9 Bar geeinigt. Und insofern macht man sicherlich keinen Fehler, wenn man seinen Pumpendruck auf 9 Bar einstellt. Wir haben jetzt gerade eben ganz vor kurzem einen ganz frisch gerösteten Kaffee vom Tom genommen, der auch einen hohen Robusta-Anteil hat, der dann bei 9 Bar tatsächlich sich zu sehr überschlagen hat, weil einfach noch unheimlich viel CO2 drin ist.
Kommt dann, ne?
Und dann haben wir diesen Druck jetzt runtergefahren auf 8 Bar, das braucht er nicht unbedingt. Und es gibt natürlich auch andere Ausprägungen, dass man früher bei, gerade im südlichen italienischen Bereich, hat man die Pumpendrücke hochgestellt, um eben da Ristretti zu machen. Man hat also quasi eine ganz, ganz kleine Menge an Wasser gebraucht, aber wir wollten trotzdem den vollen Geschmack. Also hat man teilweise bis auf 12 Bar hochgefahren. Aber nochmal ganz kurz, 9 Bar Pumpendruck als Standard. Und jetzt natürlich Druckprofile, irgendwas. Wir könnten hier einen eigenen Podcast drüber machen. Aber einigen wir uns so als Standardwert 9 Bar.
Ja.
Eigener Podcast. Schönes Stichwort.
Ja.
Ja. Immer noch im Bereich der Parameter, die uns beeinflussen hier, gab es aber auch schon mal Podcasts drüber. Ja. Thema Brew Ratio. Tatsächlich per E-Mail gekommen die Frage vorab, was ist die Brew Ratio? Könnt ihr das nochmal kurz erklären?
Ja, also die Brew Ratio ist im Endeffekt das Verhältnis zwischen der Einwaage und dem Getränk als der Getränkedichte, die wir produzieren. Das heißt also, die Einwaage hat ein Gewicht. Wir machen jetzt mal diese goldene Regel, mit der wir zum Beispiel Kaffees einstellen, wenn wir gar keine Ahnung davon haben von dem Kaffee und der Kunde auch nicht. Und damit einfach wir in einem Espresso-Bereich sind. Wir nehmen für einen doppelten Espresso 18 Gramm und haben eine Brew-Ratio 1:2, wollen dann quasi als Flüssigkeit insgesamt für 2 Espressi 36 Gramm haben. Das bedeutet, diese Dichte und die Schwere des Espressos, die Dichte wird ja auch in Gewicht gemessen. Und insofern wissen wir, okay, wir sind hier in einem Bereich, der als Espresso zu definieren ist. Das ist die Brew-Ratio. Dann gibt es ein Brew-Ratio von 1:1 für ein Ristretto, 1:1,5 bis 2,5 für ein Espresso, 1:3 bis 1,4 für ein Café Creme. Das heißt also, hier geht mir es in einen Bereich, der zwar ein gutes Hilfsmittel ist, aber viel zu statisch und auch wieder viel zu mathematisch, als dass wir sagen, das könnte das Allheilmittel sein. Also die Brew-Ratio ist als Ansatzpunkt cool, wir überspringen einige Schritte, die wir sonst als Erfahrung wegschütten müssten, aber es ist nur ein Ansatz.
Ja, die Brew Ratio kommt dann noch dazu, dass wir dann beim Espresso zum Beispiel eine definierte Laufzeit noch dazu haben, wo das dann auch genau, sagen wir mal, zwischen 20 und 30 Sekunden.
Ja. Also klassische Brew Ratio, dass wir die, einmal gesagt haben, Brew Ratio 1:2, aus 18 mache ich 36 in 25 Sekunden. Ja. Und die gezielte, und das ist diese klassische Brew Ratio.
Ja.
Gut, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, aber jetzt haben wir es einmal gesagt.
Ja genau, jetzt haben wir es einmal rund, weil das muss dann noch mit dazu, ne? Weil ich könnte ja auch die 36 Gramm dann irgendwie in 40 Sekunden machen oder in 6. Also auch ich brauche noch eine Zeit und dann bin ich irgendwo in einem Fenster drin. Und von hier aus muss aber jeder, der mit diesem Gerüst arbeitet, dann seinen eigenen Geschmack entwickeln. Und das sagen wir auch bei jeder Gelegenheit. Die Brew Ratio ist am Ende eine Ausgangsbasis für ein neues Produkt, das ich kennenlernen will, oder für eine neue Kaffeemaschine mit Mühle, eine Kombination, die für mich neu ist. Aber von hier aus nie aufhören, sondern deinen Geschmack entwickeln. Beispielsweise würde es für uns gelten, für mich im Speziellen, ich bin dann immer etwas unterhalb dieser klassischen 1:2-Regel. Oft sind wir bei 1:1,8 zum Beispiel, wo wir uns total zu Hause finden. Das wiederum kann ich dann nachmessen, wenn ich dann weitergehe mit einem Refraktometer und dann komme ich auf einmal ganz schnell in einen Wert rein. 1:2 zum Beispiel haben wir bei einem Dein Cuvée 3, den wir hier annehmen wollen, haben wir vielleicht einen Wert im Refraktometer von 9. Und wenn ich dann runtergehe und sage 1:1,8, bin ich schon bei 11,5. Also ein riesen Faktor an weniger Verdünnung und viel mehr Körper auf einmal. Mir schmeckt das super gut. Manch anderer rennt vielleicht rein aus dem Raum. Aber damit will ich sagen, arbeitet dann mit der Brew Ratio weiter, aber nach eurem Geschmack und guckt mal aus Spaß, wo ihr da hinkommt. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, nicht statisch daran festzuhalten, 1:2 und es muss immer das Gleiche sein. Wir haben es vorhin schon mal in einem anderen Teil gesagt, Temperaturen im Raum, Luftfeuchtigkeiten etc. Alles das spielt eine Rolle, was immer darauf einwirkt. Und ich muss da flexibel sein, muss mit dem System, wie bei der Musik, muss ich spielen und muss das einsetzen, um immer wieder meinen Geschmack zu finden und den auch zu entwickeln. Machen wir übrigens auch. Ne?
Ja, und ich bin heute anscheinend für diese fiesen Einwürfe zuständig. Die elektrische Leitfähigkeit des Wassers ist ein Riesenbestandteil. Ja. Wenn du sagst, du bist etwas unter 2, würdest du dann mit einem entsprechend hohen Leitwert über 2 sein, um das gleiche Produkt herzustellen. Ja, es hat sowas ein bisschen damit zu tun. Ihr seid ja Musiker. Ja, man kann auch nicht die gleichen Einstellungen auf dem Mischpult in jeder Halle fahren.
Das funktioniert nicht.
Wird nicht funktionieren.
Ja, also nur ein Gerüst. Aber es ist gut zum Einsteigen. Da bleiben wir dabei. Damit kann man loslegen.
Okay. Wir müssen noch mal ganz kurz quasi 2, 3 wirklich Basisfragen beantworten. Wir machen ganz kurz nochmal den Turn zurück in dem, was wir hier in der Pause aufgeschnappt haben. Eine ganz klare, simple Frage. Ist Kaffee gesund?
Eine simple Frage, aber keine leichte Antwort. Ne, denn Kaffee, ganz grundsätzlich, man kann das versuchen mal nachzulesen, auch hier, ich schieße das jetzt aus der Hüfte raus, Deutsches Grünes Kreuz, Allgemeine Ortskrankenkasse online, kann man sich mal angucken, habe ich schon mal gemacht in Vorbereitung auf ein Kaffeeseminar. Ich versuche das jetzt mal wieder rauszuholen. Kaffee ist, und hier ist ganz wichtig, keine Vorerkrankung, also ich rede jetzt von Leuten, die keinen Bluthochdruck sollte man nicht haben, ansonsten fragen sie Ärzte oder die Apotheker oder wie man das heute sagen muss, dann keine also man darf nicht allergisch sein auf einen Inhaltsstoff. Kaffee sind über 1000 verschiedene Komponenten, die da extrahiert werden, wenn Kaffee mit Wasser in Berührung kommt. Also da gibt es Wechselwirkungen, die sind bis heute bei weitem nicht erforscht. Es gibt ganz viele Sachen, die da im Körper ablaufen. Also wenn man da Vorerkrankungen hat oder allergisch ist, dann muss man das alles jetzt vergessen, was ich jetzt sage. Aber für Menschen, die gesund sind und die schon mal Kaffee getrunken haben und wissen, sie vertragen das, dann ist Kaffee tatsächlich eher auf der gesunden Seite. Es gibt also zum Beispiel Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass es der Lebergesundheit zuträglich ist. Auch für fortgeschrittene Erkrankungen oder für ein Nicht-Auftreten von Erkrankungen. Magengeschichten gibt es hier, wo Kaffee mit den ätherischen Ölen sehr gesund sein kann. Knochen, Mineralgehalte habe ich hier noch im Kopf, die bei Kaffeetrinkern besser sind als bei Nicht-Kaffeetrinkern. Also es gibt hier durchaus Ansätze, das kann man nochmal bitte, ich könnte das zu Hause ergänzen, was ich jetzt hier sage, wenn ihr das mal nachschlagt im Internet oder in einem Buch. Aber ja, es gibt hier durchaus sehr, sehr gesunde Ansätze. Ich will aber auch die ungesünderen möglichen Ansätze nicht weglassen. Koffein ist natürlich erstmal eine sehr aktive Substanz im Körper. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt hier Richtwerte, wo man sagt, eine Einzeldosis von über 200 Milligramm Koffein. Guckt mal auf euren Energy-Drink, was da so drin ist. Da bist du nämlich bei 200 Milligramm. Die ging genau an diese Werte ran. Sollte man nicht überschreiten. Espresso hat ja auch hier ganz grob Extraktionszeit, Robusta-Gehalt. Wir lassen alles weg. Wir gehen nur mal so Faustformel durch. 50 Milligramm Koffein. Also Da ist keine Gefahr für Menschen, die da eben nicht allergisch drauf reagieren. Bei einem Espresso 200 Milligramm, wie gesagt, Einzeldosis, Tagesdosis 400 Milligramm. Nicht überschreiten. Das sind so alles so allgemeine Angaben.
Ach, Espressi.
Ja, Espressi. Beim Filterkaffee, weißt du, ist ja wesentlich viel mehr drin. Ja. Wesentlich mehr drin. So 120 Milligramm vielleicht. Ja, dann bist du schnell auch mit 4 Tassen, bist du schon über die 400 drüber. Aber auch hier ist jeder anders. Ich habe hier noch im Kopf, dass man ungefähr 5 Milligramm aufs Kilo Körpergewicht so im Kopf haben kann. Also auch hier kann man, das ist vielleicht ähnlich wie bei Alkohol auch, dass die körperliche Konstitution nochmal eine Rolle spielt. Wenn ich direkt vor einer Mahlzeit zu mir genommen habe, kann das einen Einfluss auf die Koffeinaufnahme haben. So, dann gibt es noch einen Stoff, über den man da reden muss, der nicht als gesundheitsförderlich wahrgenommen wird. Das ist Acrylamid. Das ist bei Kaffee auch der Fall. Je heißer und Kaffee geröstet wird, desto mehr Acrylamid kann entstehen. Ich muss das auch mal wieder sagen. Alles nicht abschließend geklärt. Steht alles im Raum. Furan ist hier ein Thema. Aber ich bleibe beim Acrylamid. Das entsteht also beim Röstprozess. Und das steht in dem Verdacht, dass es krebsfördernd sein kann bei einer zu hohen Aufnahme. Ich habe hier noch im Kopf, dass es bei Acrylamid kein Maximalwert gibt, den man also jetzt aufnehmen darf, sondern Acrylamid addiert sich irgendwie im Laufe des Lebens so ein bisschen. Da muss man also aufpassen. Das heißt jetzt nicht, es ist alles egal, sondern auch hier nochmal, es ist eine Substanz, die im Körper irgendwo gespeichert wird.
Die ist bekannt geworden mit der Fritteusen-Thematik beim Pommes, ja, Kalzonen-Fritteusen.
Ja, Pommes-Chips ist hier ein Riesenthema, ja, und so Sachen. Und beim Kaffee gibt es eben auch, also hier, das wäre nicht so gesund, aber alles in allem, wenn man das mal nachliest und guckt in einschlägigen Gesundheitsforen, wie gesagt, auch mal bei einer Krankenkasse oder so drauf, die haben da Artikel heute drüber, dann weiß ich noch sehr gut, dass Kaffee eher als gesund gilt, denn als ungesund. Und das ist eigentlich
halt ja, aber jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, wie viel Acrylamid produzierst du?
Ja, da hast du recht. Da gibt es nochmal eine Abstufung bei der Temperatur des Röstens. Wir rösten ja bei 200 bis 230 Grad. Und je heißer ich etwas röste, die Industrie kann hier wesentlich heißer rösten als wir. Ist auch einfach gefordert bei den Abläufen, die da stattfinden. Die sind ganz anders als in der kleinen Rösterei. Da geht es also über 300, 400 Grad hinaus.
600, 1800.
Also du merkst, ich halte mich da zurück. Nee, ich will da kein schlecht reden.
Also du hast aber, ich will ja darauf untersucht.
Ja,
kannst du auch sagen, dass es perfekt ist.
Also es ist wirklich so, bei uns findet es praktisch nicht statt. Da ist nichts zu finden. In der Industrie wird es eher wahrscheinlich sein, dass man da was findet.
Jetzt während deiner Ausführungen gerade hier mit den ganzen Milligrammzahlen haben hier die Köpfe geraucht im Publikum, das habe ich gemerkt. Jeder hat es so für sich durchgerechnet. 400 Milligramm habe ich gerade mitgenommen am Tag. Das wären so 8 Espressi.
Ja.
Auf die nächste Frage müsst ihr nicht antworten, wenn ihr nicht möchtet. Ist euer persönlicher Kaffeekonsum pro Tag noch okay?
Ja. Im Normalfall schon. Ja, es gibt Situationen, die benötigen von meiner Seite eine gewisse Vorbereitung, eine Nachbereitung. Und das bedeutet, zum Beispiel in einer Bäckerei eine Kaffeemaschine aufzustellen, wo wir 64 verschiedene Produkte testen müssen. Ja. Cappuccino klein, Cappuccino groß, Cappuccino mittel. Das Ganze noch entkoffiniert, das Ganze dann noch mit
verschiedene Milchsorten.
Ja. Und Kaffee klein, Kaffee groß. Und wenn du das dann durch hast, dann ist die Nachbereitung, musst du abends unbedingt Wein trinken, damit du da irgendwie schlafen kannst. Und das ist dann schon anstrengend, muss man dann sagen. Es ist auch nicht so schön, eine Espresso-Verkostung durchzuführen wie eine Weinverkostung, weil das ist ein wahnsinnig präsentes Getränk, hat unheimlich viel Aromen und es setzt sich auf die Rezeptoren sehr schnell. Wir schwimmen dann irgendwann auch mal im Dunkeln und schieben uns das dann gegenseitig so, mach du jetzt mal oder so irgendwas. Trotzdem ist es nötig, dass wir es machen. Aber genussvoll sind bei mir 2 Tassen Kaffee am Morgen und 2 Espressi am Nachmittag und am Abend. Das ist das, was ich trinke.
Ja, wenn ich Freizeit habe, trinke ich 3 Espressi am Tag. Sonntags ist es bei mir so. Und wenn es notwendig ist und der Vorabend lange war, 4. Also ist es, und ich will das nochmal sagen, das stimmt, bei Verkostungen gerät man an seine Grenzen und oftmals handhaben wir das so, also wenn ich alleine irgendwo bin und muss mit dem Kunden das einstellen und wir sind nicht als Team unterwegs, das kommt ab und zu leider auch vor, dann ist das so, ich stelle den Kaffee ein, stelle den Espresso ein, und probiere von mir aus noch ein Milchgetränk. Aber im Prinzip weiß ich dann, Kaffee und Espresso sind super, der Rest basiert da drauf und dann soll der Kunde eben auch gerne die Milchprodukte probieren und ich bin dann raus, weil die Milch, habe ich immer den Eindruck, und das kann ich jetzt nicht erklären, fördert nochmal die Aufnahme vom Koffein auf irgendeine Art und Weise. Wenn du viele Milchprodukte trinkst, dann bist du irgendwann auch sehr schnell an deinem persönlichen Limit und wenn du das alles mit Flüssigkeit auffüllen willst, dann musst du unbedingt dann mehrere Stopps nach Hause einplanen. Das muss auch alles wieder raus. Und deshalb, ja, es ist, da gibt es eine ganz ordentliche Begrenzung eigentlich. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, 3 bis 4 Genussprodukte. Die müssen aber dann auch alle super sein.
Ja, Thema Genuss und Geschmack ist ein gutes Stichwort jetzt auch gerade nochmal tatsächlich. Es kam vorhin, habe ich so eine ganz interessante Frage gehört. Bin ich ein Kulturbanause, wenn ich meinen Espresso mit Zucker trinke?
Nein.
Ganz klar nein, aus meiner Sicht, ja. Kaffeekonsum ist auf der ganzen Welt anders. Es ist in den meisten Teilen zu einer Kulturform geworden. Und ich halte es für vermessen. Es findet aber statt. Einige Zubereitungsarten oder einige Zeremonien, einige Darreichungsformen abzuurteilen. Also ganz klar nein, weil auch alleine Bitterstoff oder Säure ein so subjektiver Wert ist. Wenn ich halt, ich habe den Kaffeegeschmack total gern, aber ich mag halt dieses Zartbittrige nicht, dann mache ich mir halt einen Zucker rein, Feierabend. Und selbst je weiter südlicher ich nach Italien komme, desto mehr Zucker haben die drin. Ja. Also aus meiner Sicht ganz klar nicht.
Nein, also ganz klar, wer Kaffee bitte immer so trinkt, wie er es immer trinkt, das verlangen wir bei jeder Verkostung von denen, die da sind. Da muss keiner in den Experten spielen. Wenn er normalerweise Zucker gerne im Kaffee trinkt oder im Espresso trinkt, dann bitte unbedingt auch zur Verkostung. Ich erinnere mich da immer gern an meine frühen Kaffee-Erfahrungen, die ich vor 20 Jahren und mehr gesammelt habe, im professionellen Bereich dann schon als Röster, wo ich zu unseren italienischen Kunden gekommen bin und der hat sich wirklich 3 große Löffel Zucker in seinen Espresso reingetan, hat es aber praktisch gar nicht umgerührt.
Nicht gerührt,
ja. Sondern lässt den Zucker da wirken. Und nach oben ist er praktisch herber und nach unten wird er immer süßer. Der trinkt dann bis zum Erreichen des Zuckers. Manchmal gibt es noch einen Löffel Kaffeegetränken Zucker hinterher, aber der trinkt das jetzt nie aus. Das waren für mich dann, wo ich gesagt habe, ich dachte auch am Anfang, naja, Kaffee musst du dann als Profi ohne Zucker trinken. Nee, das hast du sehr schnell gelernt. Kaffee trinkst du so, wie du ihn immer trinkst. Und da gibt es überhaupt keinen richtig oder falsch. Ich will dazu noch erwähnen, dass es in Teilen Spaniens zum Beispiel, ich glaube, das gilt auch für Portugal, das gilt auch für Erzeugerländer im Ursprung, wäre der Kaffee ja so heiß und so dunkel geröstet, da wäre der für uns schon lange verbrannt und da wird dem Röstprozess dann auch nochmal Zucker hinzugegeben. Das passiert zum Teil beim Rösten oder beim Abkühlen, wenn er ganz heiß aus der Trommel rauskommt. Diese Azucar-Kaffees, die es da gibt, die wirklich karamellisiert werden, weil der so dunkel und so bitter ist, dann ist der Zucker schon auf der Bohne. Das kann man heute in keine bei uns gebräuchliche hochwertige Mühle reingeben, weil es dann verklebt. Aber das wird dann gemahlen auf rustikalen Geräten und dann wird das entsprechend gebrüht. Das ist also ein ganz eigener Geschmack. Der schmeckt ganz anders, als wenn man nachträglich Zucker dran macht, weil der Zucker praktisch diese Aromen, diese ganz herben Röstaromen mit aufnimmt. Das ist ein interessanter Geschmack. Das gibt's also alles. Von daher ist alles erlaubt. Was ich manchmal nicht verstehe, ist, wenn ich dann einen winzigen Espresso in einen großen Latte Macchiato gebe und dann 5 Pumper Banane drauf mache und oben drauf noch Streusel mache und einen Sirup drumherum, dann ist immer die Frage, will ich noch Kaffee trinken? Aber auch das ist erlaubt, denn manch einer will einfach nur ein bisschen Koffein, aber das nicht schmecken. Also, macht, was ihr wollt.
Aber mit Zucker ist für mich wesentlich greifbarer als einen entkoffinierten Espresso.
Das ist irgendwo, da veräppelst du dich selbst. Ja.
Ja. Ja. Ja. So, wir kommen, wir biegen auf die Zielgerade ein. Und jetzt würde ich euch gerne mal eine Möglichkeit geben. Und zwar gibt es, also sagen wir es mal so, im Kaffee-Kompass-Podcast wurde schon ganz, ganz viele Themen in verschiedenen Intensitäten, Längen besprochen. Ihr seid im Tagesgeschäft quasi jeden Tag mit Fragestellungen konfrontiert. Gibt es irgendeine Frage, die ihr gerne mal gefragt werden würdet, aber die euch noch nie einer gestellt hat zum Thema Kaffee? Also irgendetwas, wo ihr sagt, warum hat mich das noch nie einer gefragt? Und die Frage würde ich gerne zuerst an Michael stellen und dann an den Tom.
Also ich glaube, diese diese Fragen, die wirklich High-End sind, bekommen wir vielleicht nicht mehr. Du weißt, ich bin auch nicht mehr so sehr hier in dem privaten Kontext zu Hause. Und insofern bekomme ich nicht so viele Feedbacks wie die Mitarbeiter. Und die komplexesten Fragen, muss ich ganz ehrlich sagen, die stellen wir uns selber. Und die wissen wir dann auch gar nicht.
Ja.
Und die überprüfen wir dann. Und insofern ist es so, es gibt viele Halbwahrheiten. Und gerade jetzt, wo das Thema so aufgegangen ist und jeder möchte darüber irgendwas berichten, ich würde das aber, diese Fragestellung der Halbwahrheiten, die würde ich viel lieber beweisen, indem sie kommen sollten. Und ich zeige Ihnen, dass ich der festen Meinung bin, dass wir den Abdruck an der Dusche benötigen, um eine gescheite Extraktion herzubekommen. Sowas zum Beispiel. Oder dass Druckprofile eine Auswirkung haben. Sowas würde ich lieber beweisen, als die Frage gestellt zu bekommen. Ansonsten glaube ich, die komplexesten Fragen, das ist so eine Mischung, die stellst du mir, das stelle ich dir. Und dann gehen wir immer ran, besorgen uns das Zeug. Was jetzt zum Beispiel total mega spannend ist, wir sind aber da auch noch nicht abschließend zu einem finalen Urteil gekommen, sind die Drehzahlen der Mühlen.
Ja.
Dazu wissen wir natürlich, dass es eine wahnsinnige Auswirkung hat. Wir können es aber noch nicht ganz genau zuordnen, was genau immer passiert mit hellen Roasts, mit dunklen Roasts. Ja. Dazu wird sicherlich irgendwas passieren. Wem ist es zuträglich, wenn ich schneller drehe? Wann ist es was? Das sind so diese High-End-Sachen, die wir jetzt in Zukunft besprechen.
Ich freue mich auf die Fragen, die wir uns dann da selbst stellen. Das stimmt, Michael. Wir kommen meistens tatsächlich selbst auf diese Fragen. Und ich sage dir jetzt ganz ehrlich, Jens, nein. Also die Leute, ich habe da nichts dagegen, aber manche stellen, jede Frage wurde, glaube ich, schon gestellt. Das muss ich wirklich sagen, von unseren Kunden. Ich begrüße das auch. Und manchmal, wenn ich dann diese Kunden, und das sind Gastronomen und Privatkunden gleichermaßen, und hab dann manchmal, die haben solche Fragestellungen, die sind also detailliert und so ein bisschen wirken die so hilflos, und das klappt nicht und das ist nicht und hier, aber ich habe doch das auch alles richtig gemacht, und was ist denn, wenn ich jetzt hier noch, und ich habe da Verständnis für, aber ich sag auch ganz oft zu den Leuten, und das, wer mit mir schon gesprochen hat, der weiß, dass ich da auch relativ schnell dann hinkomme, wenn ich merke, dass sich da jemand in Fragestellungen verliert. Kaffee ist ein Genussprodukt, genieß es auf jeden Fall. Sei schon gründlich mit dem, hinterfrag deine Fragestellung, warum gewisse Dinge sind. Aber es ist so, man muss das Produkt auch für sich selbst entwickeln. Man kann nicht erwarten, dass es auf den ersten Shot alles perfekt ist, dass immer alles gleich ist, sondern man muss sich da weiterentwickeln. Man darf da Dinge selbst in Frage stellen, die man vorher gemacht hat, kann eine neue Richtung eingehen. Aber manchmal bin ich erstaunt darüber, mit wie viel, also mit das, die Leute mit etwas zu viel Respektabstand und sagen wir mal Ressentiments daran gehen, einen Kaffee zuzubereiten, wo ich sage, weißt du was, am einfachsten ist das, und manchmal machen wir das ja dann auch, wir gehen einfach mal an den Siebträger und machen das jetzt mal hier und entwickeln das einfach, und du kommst mit ein wenig technischem Verständnis und sagen wir mal einer gewissen Erfahrung im geschmacklichen und Genussbereich eigentlich ganz gut voran und habt keine Hürden, will ich damit sagen. Geht an die Produkte ran, macht Kaffee und habt euren Spaß damit und seid nicht zu ängstlich, sondern tut es einfach.
Jetzt ist mir doch eine Frage, die darauf aufbaut, eingefallen, ja, die ich gerne gestellt bekommen würde. Was findest du am besten an der Entwicklung, dass sich ein Großteil der Gesellschaft so sehr für Siebträger interessiert? Und da muss ich sagen, es ist ganz definitiv, mit einem Siebträger komme ich nur weiter, wenn ich die Produkte anfange, bewusst zu genießen und zu analysieren und meine Ableitungen treffen. Und das, genau, hat eigentlich, das ist eine ganz tolle Sache, ja, hat eigentlich jedes Lebensmittel verdient.
Ja.
Und wir stehen jetzt halt hier in diesem Bereich Kaffee. Das ist genau das, stellt euch im Mittelpunkt, was war denn da anders als gestern? Macht euch Gedanken. Ein bewusstes Konsumieren ist das Gegenteil von, ich schütte mir 3 schlechte Kaffees rein, nur weil es cool ist, oder ich kaufe mir irgendwo ein Mikrowellenprodukt in der Mittagspause. Und da, das kann nur gut sein für uns alle. Und das finde ich das Gute an der Sache.
So, vielen Dank. Ich gucke jetzt hier gerade noch mal ins Auditorium links und rechts. Ich glaube,
nee, die wollen Kaffee trinken.
Die Finger, ja, ja, hebt sich keine Hand mehr.
Jawohl.
Also, von unserer Seite aus, glaube ich, wir wären durch.
Alles klar, dann Jens, dann darf ich mich bei dir bedanken. Ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr gekommen seid. Ja, vielen, vielen Dank für die Fragen. Mir ist die Idee gekommen, da vielleicht so ein kleines Lexikon drüber zu machen, dass wir das nochmal abbilden können, so ein A bis Z, diese wichtigsten Fragen. Tom, auch vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Jochen, schön, dass du hier alles aufgebaut hast bei uns in der Abteilung. Danke an alle und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, ciao.
Ciao.
Ciao.